Liebe Schwestern und Brüder, wie geht es euch? Ja, die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Wie es uns geht, hängt nämlich nicht unbedingt von unseren äußeren Umständen ab. Es kann sein, dass zwei von euch heute mit dem gleichen Autotyp vorgefahren sind. Dem einen geht es gut, dem anderen schlecht. Es kann sein, dass zwei in einer Reihenhaussiedlung wohnen, haben das gleiche Häuschen vom gleichen Architekten mit dem gleichen Zuschnitt. Der eine ist heute Morgen mit einem Gotteslob aufgestanden, der andere wollte überhaupt nicht aus den Kissen, weil er keinen Sinn in diesem Tag sah. Selbst wenn der eine es am Knie hat und ein anderer hat es am selben Knie mit denselben Schmerzen, kann sein, dass der eine nicht mehr leben will und der andere dennoch vergnügt ist. Was wir sind und wo wir uns befinden, wie wir uns fühlen und welche Perspektive wir haben, hängt nicht von äußeren Umständen ab. Viel weniger, als wir denken. Nun, könnte jemand sagen, ja, das ist ja auch nicht so wichtig, wie wir uns befinden, wie wir uns fühlen, welche Perspektive wir haben. Es kommt ja viel mehr auf das an, was wir tun, unsere Taten, unser Verhalten. Das ist doch im Glauben entscheidend. Aber das Verhalten lässt sich ja nicht isolieren. Unser äußeres Tun alleine kann nicht Grundlage für uns selbst, unsere Identität und unser Wesen sein. Der Mensch lässt sich nicht auf sein Tun reduzieren. Weder unser Haben, Häuschen, Auto, Konto, Wohlbefinden und Gesundheit, noch unser Verhalten sind hinreichende Grundlage für ein erlöstes, ein glückliches, ein identisches Leben. Es ist in der Tat so, dass unser Befinden viel stärker eine Frage der Einstellung, der Haltung, der Wahrnehmung ist. Eben wenn äußere Umstände doch ganz gleich sein können und der eine ist zuversichtlich und der andere verzweifelt, dann wird uns deutlich, unser Leben ist viel stärker von Einstellungen, Perspektiven und Gefühlen bestimmt, als wir immer wieder meinen. Denn wir sagen doch, hätte ich nur ein neues Häuschen, hätte ich ein neues Auto oder wäre mir dies oder jenes gelungen oder wäre ich letzte Woche besser gewesen in dem, was ich tue, hätte ich nicht versagt, dann ginge es mir besser, dann wäre ich Gott wohlgefälliger, dann könnte ich zufrieden sein. Nein, Zufriedenheit und Friede hängt von etwas ganz anderem ab. Viel mehr als uns bewusst ist, leben wir von Beziehungen. Wir leben von dem, was Personen uns zusprechen, was wir Personen gegenüber gelten. Die Anerkennung, die wir finden, die Wertschätzung, die uns zugesprochen wird, dass Menschen uns zugewandt sind, sich an uns freuen, das erheitert einen Sinn, das macht fröhlich, das kann Traurigkeit wieder aufheben. Ein Grund, warum ihr euch jeden Sonntag hier zusammenfindet, weil Gemeinschaft grundlegend ist für unser Leben. Und die Psalmisten des Alten Testaments, die wussten das. Wer verlassen ist von Menschen, der verzweifelt. Wer keine Freunde mehr hat, wer keine Zuwendung erfährt, wer nicht getragen wird und wertgeschätzt, dem geht der Boden unter den Füßen weg, der wird krank. Und bei manchen Psalmen wissen wir gar nicht ganz genau, ist jemand äußerlich physisch krank und ist deshalb vereinsamt, weil die Menschen ihn vergessen, oder ist er krank geworden über die mangelnde Liebe und Zuwendung und Gemeinschaft, die er erfährt. Mir will es so scheinen, wenn ich all die Gespräche, all die Nachrichten und E-Mails, die ich selbst bekomme, wahrnehme, als wäre in der heutigen Zeit diese Frage, die Frage nämlich der Wertschätzung, der Anerkennung, die Frage des Wertes, den ich selber habe, die Frage, wer ich selber bin und sein kann und wie ich zu mir selber und meinem Leben stehe, bestimmender denn je. Ich möchte das nicht jetzt in gesellschaftlichen Analysen erklären, obwohl man ohne weiteres ein Seminar dazu halten könnte, inwiefern unsere gesellschaftliche Entwicklung, die Situation der jungen Menschen in unserer Gesellschaft dieses Problem geradezu produzieren. Ich nenne nur drei Beispiele von Rückmeldungen, die uns ganz deutlich und schockierend vor Augen führen, was ich meine. Bekomme ich eine E-Mail von einem jungen Mann, der auf einer Freizeit war, und der sagt, ich werde diesen Schatten in meinem Leben nicht los, dass meine Eltern mir gesagt haben, wir haben dich nie gewollt. Ich habe den Mut, sagt die Mutter, und den richtigen Zeitpunkt zur Abtreibung nicht gefunden, du bist nicht gewollt. Wie soll ein junger Mensch mit einem solchen Fluch, so muss man es ja wohl sagen, leben? Ich bin nicht gewollt. Mich hat keiner gewollt. Und wenn wir den Bogen des Lebens nehmen, dann denke ich daran, wie ich neulich einen Vortrag über Hoffnung hielt und wir hatten Gruppenarbeiten und eine 60-jährige Frau sagte ganz offen in unserer Gruppe, auf dem Sterbebett hat meine Mutter mir gesagt, ich habe dich nicht gewünscht, ich habe dich abgelehnt. Und diese Frau sagt, ein Schatten, eine Last, eine Schwere, eine bleierne Schwere, die mich mein ganzes Leben über 60 Jahre belastet hat, hatte plötzlich einen Namen. Und sie dachte vorher, es liegt am falschen Beruf. Es lag daran, dass sie etwas falsch macht, dass sie nicht streng genug glaubt oder konsequent genug glaubt. Und sie hat ein Leben lang mit sich gerungen, wie sie denn auf die Gleise kommt. Und plötzlich beim Abschied ihrer Mutter, was für ein Abschied, bekommt sie gesagt, du bist nicht gewollt. Damit ihr nicht am Anfang der Predigt eine solche Schwere schon tragen müsst, nenne ich euch ein Ausnahmebeispiel, das mich tief gerührt hat. Einmal kam vor ganz kurzer Zeit eine Predigteurin zu mir, als wir diese Thematik ansprachen. Und sie sagte, Herr Eckstein, bei mir war es gerade andersrum. Mir haben meine Eltern gesagt, mein Vater und meine Mutter, dass sie mich nicht gewollt haben. Und wissen Sie, was mein erster Gedanke war? So konstruktiv muss man mit so einer Botschaft erstmal umgehen. Wenn mich mein Vater nicht wollte und wenn mich meine Mutter nicht wollte, dann muss mich Gott gewollt haben, sonst wäre ich ja gar nicht da. Ich preise eine so erlöste und positive Seele, die die Kurve so schnell kriegt. Aber wir wollen es nicht zu schnell übergehen. Ich glaube, dass auch dieser Gedanke ein rettendes Greifen war in der Verzweiflung. Ich bin von Gott gewollt. Das Thema, das uns heute bestimmt, ist für euch auf der Langensteinbacher Höhe ein Heimspiel. Für die meisten Christen aber und die meisten Konfessionen, Kirchen, Gemeinschaften, für die meisten Pietisten auch in Württemberg speziell, ist das Thema der Erwählung und Vorherbestimmung aber eher ein irritierendes und vergessendes Thema. Es ist so anspruchsvoll, wenn man über Gottes Erwählung nachdenkt. Es wirft so viele Fragen auf. Aber durch meinen Einstieg könnt ihr vielleicht ahnen, warum es so wichtig ist, die Grundlage unseres Glaubens zu bedenken. Wir sind, was wir sind, nicht aus uns selbst. Wir sind da, wo wir sind, nicht durch uns selbst. Und dass wir heute Morgen aufwachten und noch atmeten, dass wir die Kraft hatten, herzufinden, das haben nicht wir gemacht, das ist uns gegeben. Was für ein wunderbarer Spannungsbogen tut sich für uns auf, wenn wir die Frage, wer bist du und wie geht es dir, weder mit dem Blick in den Spiegel beantworten müssen, noch indem wir unseren Puls fühlen und dann resümieren, naja, die letzte Woche war so, könnte besser sein oder sie war schlecht, sondern wenn wir Gottes Herzschlag fühlen und merken, dass Gottes Herz für uns schlägt. Lange bevor wir nach Gott gesucht haben, hatte er uns gefunden. Lange bevor wir überhaupt auf der Welt waren, hatte er uns schon in seinem Herzen. Was für eine Perspektive der Wertschätzung. Was für ein Adel, so sagt es Paulus in Römer 8, dass wir auf diese Weise Gottes gewollte, gewünschte Töchter und Söhne sind. Man sagt in der Redewendung ja gerne Adel verpflichtet und wir sind schon wieder bei Gesetz und Taten und Ethik und Moral. Aber zunächst einmal möchte ich euch vom Evangelium heute zusprechen, Adel entpflichtet. Adel entpflichtet nämlich von der Pflicht, sich die ganze Zeit beweisen zu müssen, sich eine besondere Stellung erst schaffen zu müssen. Man ist, was man ist, durch seine Herkunft. Wir geben uns als Demokraten ja der Monarchie gegenüber immer ganz souverän distanziert, aber ab und zu hat man in den Medien den Eindruck, wenn dann eine Prinzessin mal heiratet, dann werden auch die größten Demokraten zu gerührten Zuschauern. Es hat ja nach wie vor so einen gewissen Zauber, dass da ein Menschenkind auf der Welt ist mit einem 12 oder 20 Meter langen Schleier, ich weiß es nicht, ich habe ihn nicht gemessen, der gefeiert wird, einfach weil er das ist, was er ist. Ich bringe euch eine gute Nachricht mit. Ihr alle seid Kronprinzessinnen und Kronprinzen Gottes. Ihr müsst gar nicht in den Fernseher schauen, wenn ihr Adelige sehen wollt von hohem Geblüt. Ihr seid es selber. Wer diese Perspektive auf sich gewinnt, dass er ein von Gott vollkommen geliebter Mensch ist, und zwar nicht nur zähneknirschend trotz all unserer Makel und Fehler, sondern mit all unseren Makeln und Fehlern. Weil eben Gott, wie wir selber es ja auch tun sollen, uns nicht nur von unserem Haben her definiert, nicht von unserem Tun her definiert, sondern durch die Liebe seines Herzens. Ich bin von Gott gewollt. Indem ich zum Glauben kam, hat sich Gott selbst ein Geschenk gemacht. Und so ist die Überschrift über unseren heutigen Gottesdienst, dass du ein Geschenk bist, das Gott sich selber macht. Jetzt könnte es sein, dass heute jemand da ist, der nicht jede Woche kommt und nicht schon seit Jahrzehnten sich selbst als Christ im engeren Sinne versteht und der denkt, ja, wie gut haben dies, die immer hier sind, das scheint ja ein hohes Geschlecht zu sein, von hohem Selbstbewusstsein, die haben viele Probleme nicht. Nein, nein. Das Wichtige ist, dass Gottes Liebe, und das ist die Grundlage für alles, allen Menschen gilt. Gottes Liebe gilt jedem Menschen, der geboren wurde und nicht erst den Gläubigen, den Heiligen und Frommen. Gott liebt unbedingt, so wie wir sind. Da, wo wir herkommen, sind wir gewollt. Und da, wo wir hingehen, da werden wir erwartet. Wenn jemand in Hinsicht auf seine Vergangenheit derart erlöst ist und in Hinsicht auf seine Zukunft derart zuversichtlich ist, glaubt es mir, der hat das Entscheidende des Himmels schon auf der Erde. Obwohl sich an dem schmerzhaften Knie noch nichts geändert hat und das Reihenhäuschen immer noch einen neuen Putz braucht und das Auto immer noch verrostet ist und nicht durch den TÜV kommt, all das mag ja sein. Aber das alles ändert nichts daran, dass ich das Entscheidende habe. Tragende Beziehungen, die mir Wertschätzung und Anerkennung geben. Einen Adel, den mir nur Gott schenken kann. Und wie genau geschieht das nun? Nun, wir haben eben einen Text gehört, den wir seit den Kirchenvätern gerne als eine goldene Kette, Catena Aurea, bezeichnen. Warum eine goldene Kette? Ich kann nicht so schnell rumgucken, ob jemand eine goldene Kette mit verschiedenen Gliedern hat, die ineinander greifen. Der kann jetzt an sich runtergucken und weiß, was die Kirchenväter meinten. Hier werden nämlich die Glieder meiner Identität und Erlösung und Vervollkommnung einzeln benannt. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wir wissen, Gott hilft denen, die ihn lieben, in allem zum Guten. Dieser Vers ist ein bisschen oft missbraucht worden, weil mancher gesagt hat, na, was immer ich für einen Blödsinn mache, am Schluss muss ja was Richtiges rauskommen. Ich erinnere mich noch dran, bei einem Freizeitheim haben zwei Mitarbeiter Blödsinn gemacht beim Autofahren und haben den durch Spenden finanzierten Wagen an den Baum gesetzt. Es ist ihnen glücklicherweise nichts passiert. Aber anstatt sich zu entschuldigen bei der Gemeinschaft und bei den Spendern, haben sie nur gesagt, naja, uns muss ja alles zum Besten dienen. Das war also eine billige Ausrede für eigenen Leichtsinn. Es gibt auch andere, die denken, alles, was passiert, muss unmittelbar umschlagen in den Vorteil innerhalb dieses Lebens. Das heißt, ich mache einen Fehler und da muss am Schluss was Besseres bei rauskommen, als hätte ich den Fehler nicht gemacht. Hier ist nicht von innerweltlichem Ausgleich, nicht von innerweltlichen Illusionen die Rede. Sondern hier geht es, wie der Zusammenhang uns unmittelbar zeigen wird, bei dem Guten um das Wahre, um das Letzte, nämlich um unser endgültiges Heil. Und da haben wir in der Tat die Verheißung, dass Gott denen, die ihn lieben, in allem hilft, zu dem guten Ziel der Vervollkommnung der Gemeinschaft, dass wir das Ziel, das er sich mit uns setzt, erreicht, nämlich unser endgültiges Heil. Die ihn lieben, will Paulus sagen, ich muss Gott mehr lieben, dann geht's in meinem Leben auch besser. Ich muss mich mehr anstrengen und dann kriege ich am Schluss auch mehr Heil. Nein, nein, er korrigiert jedes mögliche Missverständnis, indem er sagt, wer sind denn die, die Gott lieben? Das sind natürlich die, die er nach seinem Heilsratschluss und damit nach seinem Willen und Entschluss berufen hat. Da sagen wir jetzt, Paulus, das musst du uns erklären. Also sind wir gläubig, weil wir Gott lieben? Und kriegen wir ewiges Leben, weil wir Gott lieben? Oder umgekehrt, lieben wir, weil Gott uns erwählt hat? Das ist nicht nur eine Frage von Außenstehenden. Das ist so eine Gratwanderung, die viele Gläubige ein ganzes Leben lang quält. Bei der Evangelisation, beim zum Glauben kommen, als wir das Evangelium das erste Mal hörten, da war Gnade für uns bestimmend. Aber irgendwie scheint die Schlange aus dem Paradies auch mit Frommen umgehen zu können und sie ändert einfach ihre Botschaft und ihr Gewand und kommt dann anders herbei und ficht uns an und sagt, du liebst nicht genug, du glaubst nicht genug, du bist nicht heilig genug, du musst dich anstrengen, sonst erreichst du dein Ziel nie und Gott liebt dich nicht mehr und er verstößt dich. Nein, Paulus macht es im Folgenden deutlich, was ist die goldene Kette? Am Anfang steht Gottes Ausersehen und Erwählen. Du bist, wenn du heute zu ihm Ja sagen kannst, wenn du den Vater als Abba, lieber Vater, anrufen kannst, wenn du heute sagen kannst, Herr meines Lebens soll Jesus Christus sein, Kyrios Jesus mit den ersten Christen, dann bist du ein Erwählter. Dann bist du eine Erwählte, von Gott erwählt. Gott hat den ersten Schritt gemacht. Gott hat dich gesehen und den Weg zu dir gefunden. Und dies nach Epheser 1 nicht etwa während deines Lebens, als er dachte, na, der entwickelt sich so, da lohnt es sich, da erwähle ich mal schnell, damit wir ihn kriegen, sondern lange bevor du überhaupt auf der Welt warst. Ich weiß, es gibt viele, gerade Gläubige, die hören das nicht so gerne, dass unser Heil in der Erwählung gründet. Warum? Nun, wenn es an Gottes Erwählung liegt, dann ist ja die Frage, welche Rolle spielen wir selber? Wir müssen doch Ja sagen zu Gott. Gewiss müssen wir Ja sagen zu Gott. Wir sollen doch selber Gott lieben, aber gewiss sollen wir Gott lieben. Bei der Erwählung geht es aber um die Grundlage unserer Entscheidung, die Voraussetzung unseres Glaubens und die Basis unserer Liebe. Letztlich zeigt es sich, dass wir von Gott in unserem Glauben oft zu klein denken und von uns zu groß. Wir tun so, als wäre Gott nur ein besserer Mensch, ein größerer, ein liebevollerer Vater, als wir selber Väter sein können und Väter gehabt haben. Als wäre er eben mütterlicher noch, als unsere besten Mütter menschlich sein können. Und insofern sagen wir, ja, Gott muss schon ein bisschen mithelfen, er muss väterlich und mütterlich uns unterstützen, aber letztlich sind wir die Glaubenden, wir sind die Heiligen, wir sind die Liebenden, es kommt darauf an, dass wir auf dem Weg sind. Nein, Gott ist Gott und Mensch ist Mensch. Er ist der Schöpfer und wir sind die Geschöpfe. Wir sollen nicht wie Gott sein, sondern wir sollen als Menschen leben und ihn Gott sein lassen in unserem Leben. Wir haben Teil an Gott, wie wir teilhaben am Leben, teilhaben an der Liebe. Wir könnten ihn nie ersetzen. Die ersten Christen hatten, ihr könnt es nachlesen, Apostelgeschichte 13, eine ganz einfache Logik. Da kamen in Antiochien, in Pisidien, bei der Predigt des Evangeliums Menschen zum Glauben. Und die Apostel freuten sich über alle, die zum Glauben kamen, als Erwählte. Und sie wussten, es kommen die zum Glauben, die erwählt sind, an diesem Tag zum Glauben zu kommen. Wir dürfen es jedem zusagen, der Christus von Herzen lieben will, dass er ein Erwählter, dass sie eine Erwählte Gottes ist. Warum? Wären sie nicht erwählt, dann wollten sie gar nicht zu ihm kommen. Wären sie nicht erwählt, dann könnten sie gar nicht Christus als ihren Herrn anerkennen. Gottes Geist muss uns erst vorbereiten. Diese Erwählung und Prädestination zum Heil, die Bestimmung zum Heil, hat schon in der Verkündigung Jesu für Ärger gesorgt. In Johannes 6 schaut genau nach, worüber ärgern sich die anderen Zuhörer in der Predigt Jesu. Nun, sie ärgern sich an dem Anspruch Jesu, niemand kann zum Vater kommen, außer durch mich. Und niemand kommt zu mir, es sei denn, dass der Vater ihn zieht, motiviert, es ihm ins Herz gibt. Darüber haben sie sich aufgeregt. Das waren harte Worte. Ihr merkt, die Neuzeit hat nicht erst mit der Aufklärung begonnen, die Neuzeit hat auch nicht erst im Neuen Testament begonnen. Die Neuzeit hat schon bei Adam und Eva begonnen. Es ist der alte adamitische Ärger, dass Adam und Eva sein wollten wie Gott, aber ohne Gott. Und Christus sagt, alle dürft ihr zu mir kommen, aber meint nicht, ihr kämpft von euch aus. Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Auf die Bedeutung kommen wir noch. Denn Jesus sagt dann in der Kehrtwendung, und deshalb gilt, dass jeder, der zu mir kommen will, niemals mehr hinausgestoßen wird. Das ist logisch. Wenn nur der kommt, den er zieht, dann kann Jesus auch zusagen, und wenn du kommst auf Betreiben meines Vaters, dann werde ich dich niemals mehr loslassen, niemals mehr aus der Hand fallen lassen. Ich verspreche dir ewige Treue. Die, die kommen, sind die Erwählten und die, die da sind, werden niemals mehr fortgeschickt. Mit der Erwählung, so hören wir, ist etwas verbunden. Eine Vorherbestimmung, eine Zielbestimmung. Das ist das Faszinierende. Gott liebt uns nicht nur so, wie wir sind, wie er uns vorfindet, sondern in seiner Erwählung, in seinem Ergreifen, teilt er uns zugleich mit, wo er mit uns hin will. Eine Beziehung ist dynamisch, eine Beziehung löst eine Entwicklung aus. Und wo diese Entwicklung enden soll und was das Ziel dieser Entwicklung ist, wird klar bestimmt. Wir sollen gleichgestaltet werden seinem Sohn Jesus Christus, der ja nicht nur wie wir sterben sollte, nicht nur für uns sterben sollte, sondern für uns auferweckt wurde, damit wir zukünftig ihm in seiner Auferstehung gleichgestaltet werden können. Ich hätte auch einsteigen können mit der Frage für die Frommen unter uns, die traditionell schon verankerten, nicht für die, die als Gäste das erste Mal da sind, dann hätte ich euch verschreckt, sondern wie weit seid ihr in eurer Heiligung? Und jeder hätte in seinem Herzen die Tabelle von 1 bis 100 angeguckt und einige hätten gesagt, na, bei 99 bin ich schon noch zwei Gottesdienste, dann habe ich es vollends. Und der andere wäre zerknirscht und sagt, irgendwie bin ich immer noch in dem einstelligen Bereich, ich komme nicht richtig vorwärts. Es ist schon wichtig, dass wir weiterkommen im Glauben. Aber das viel Wichtigere ist die Zielbestimmung unseres Gottes mit uns. Wir werden bei der 100 ankommen. Denn Christus hat für uns das Ziel erreicht, sodass wir in dem Lauf des Glaubens und der Heiligung, und Paulus liebt ja diese sportlichen Bilder, wir sind in der Rennbahn, wir sind unterwegs, und wo werden wir angesetzt zum Lauf? Nun, an seinem Ziel dürfen wir starten, damit wir das Ziel auch ganz gewiss erreichen. Er hat es schon vollendet, an dem wir teilhaben dürfen. Du bist dazu bestimmt, das Ziel zu erreichen. Mach das nicht nachlässig, lehne ich mich da nicht zurück und sage, na, wenn Gott am Schluss sowieso am Ziel mit mir ankommt, dann muss ich ja überhaupt mich gar nicht erst anstrengen. Dieselbe Frage stellt sich bei der nächsten Station. Wir werden berufen in der Verkündigung und wir werden gerecht gemacht. Uns hängt das bekannt im Ohr, Rechtfertigung aus Gnade. Für die damaligen Christen aber, die aus dem Judentum kamen, war das eine ungeheuerliche Aussage. Da wurde nämlich gesagt, das, was eigentlich sich doch erst am jüngsten Tag entscheidet, nach unserem Leben, wenn wir vor Gott stehen, unser ganzes Leben vor ihm offenbar ist, reicht es, sind wir gerecht oder sind wir nicht gerecht? Das wird hier schon als präsentisch, imperfekt formuliert. Gott hat uns schon gerechtfertigt. Wisst ihr, warum das ein Evangelium ist, das ich euch heute verkündigen darf? Weil ich euch das Endergebnis des jüngsten Tages über euer Leben zusprechen darf. Nein, ihr müsst nicht gleich zusammenzucken und runter. Ich habe keine Gabe, euch zu durchschauen. Ich kenne nur das Endergebnis. Was davor kommt, kenne ich nicht. Das kennt nur Gott, das kennt nur du in deinem Herzen. Am jüngsten Tag wird es sich nämlich erweisen, dass keiner von uns von sich aus sein Leben begründen konnte. Wie auch. Dass keiner von uns so viel geliebt hat, dass die Engel im Himmel oben Ach sagten und erstaunt waren. Dass keiner von uns in der Heiligung so weit kam, dass Gott der Vater sagte, na, für den Jesus hast du jetzt nicht sterben müssen, der hat es auch alleine geschafft. Keiner wird bestehen. Nach unserem gelebten Leben reicht es bei niemandem. Auch nicht bei den größten Vorbildern unseres Glaubens wird es reichen. Es wird auch kein Apostel und Prophet auf die Idee kommen, vor Gott zu treten und zu sagen, hier ist mein Leben, ich möchte außerhalb von Christus gewürdigt werden. Denn was die Propheten und Apostel ausmachte, war die Erkenntnis der Gnade. Und dennoch kann ich euch heute Morgen zusagen, was das Endergebnis ist. Wer will uns verklagen? Wer will uns richten? Wer will uns verdammen? Die Antwort ist nicht niemand, denn wir sind vollkommen. Die Antwort wäre, jeder kann das. Ob der Widersacher Gottes ob unsere Familien und Verwandten oder, wenn wir wahrhaftig sind, wir selber, ob unsere Feinde oder Freunde. Der Trost ist, dass wir Gott haben, der gerecht spricht, das heißt, der frei spricht. Freispruch aufgrund von Begnadigung, das sagt uns das Evangelium zu. Und das lässt es nicht etwa offen, vielleicht wird dich Gott begnadigen, sondern in Jesus Christus ist es uns schon besiegelt, du wirst am Schluss begnadigt werden. Und dann ist hier die Beschreibung in Römer 8 ganz überschwänglich. Wir haben einen barmherzigen Richter, Gott den Vater, Gottes Barmherzigkeit. Dann ist aber noch der Sohn Gottes da, nämlich Jesus Christus, der für uns Gestorbene, ja noch mehr, der für uns Auferstandene. Er tritt zu Rechten Gottes für uns ein und plädiert auf Begnadigung, Freispruch durch Begnadigung. Ist das eine Gerichtssituation? Ist das eine Stunde der Wahrheit? Wenn der Richter und mein Anwalt sich gegenseitig ins Wort fallen und für Freispruch plädieren und in dir aussprechen. Vater und Sohn zugleich für deine Begnadigung. Es reicht. Es ist genug. Ich habe es noch im Ohr bei der Sterbebegleitung von Menschen. Herr Vikar, wurde ich gefragt, reicht es? Ist es genug? Kann mir noch vergeben werden? Und wie glücklich war ich schon als junger Vikar, weil das Evangelium mir vor Augen stand, zu sagen, es reicht auf jeden Fall. Schauen Sie nicht in Ihr Leben, schauen Sie auf das Kreuz. Da hat er alles getan, was für dich genug ist. Was würden meine Studenten mir sagen, wenn ich doch das meinen Studenten sagen dürfte? Dass in der Examensvorbereitung, da sind wir wieder drin, da kommen die Armen ganz bleich, weil sie schon nächtelang durcharbeiten, haben Angst vorm Examen und sprechen die Themen ab und die Literatur. Und dann sind sie ganz durstig nach allen Hilfstipps und Hinweisen, was ich denn wohl erwarte. Und wenn ich denen sagen wollte, also Leute, zuerst einmal zeige ich euch euer Endzeugnis, also nur bei denen, die bestehen, nicht? Und da sind alle Noten drauf und schau mal, im Neuen Testament wird es ja sogar eine 1 reichen. Ist das nicht toll? Jetzt sagen einige Misstrauische, ja, dann tun die ja nichts mehr. Das ist das Geheimnis der Liebe. Dann würden die nämlich ihre ganze Kraft, die sie haben, nicht mehr in die Sorgen vergeuden, sondern dann würden sie sagen, wenn das das Ziel ist, dann lohnt es sich ja nicht, unterwegs sich aufzuhalten. Dann möchte ich meinem Herrn, dann möchte ich dem freudigen Ereignis entgegenlaufen. Das ist das Faszinierende. Das Gesetz sagt mir die Wahrheit über mein Leben und macht mich depressiv. Das Evangelium sagt mir die Wahrheit über Gott und Gottes Ziele mit mir und bringt mich auf dem Weg. Wir laufen ihm entgegen. Wir sind bereits gerechtfertigt, allein aus Gnaden. Und, das sagt er, wir sind bereits, und als Exegeten quälen wir uns an der Zeitform, wir sind bereits verherrlicht. Ja, wie das denn? Normalerweise sind nämlich die Formulierungen der Teilhabe an der Herrlichkeit, an die Wiederkunft Christi gebunden, an die Vollendung, wo immer wir den Begriff gebrauchen. Herrlichkeit in der Offenbarung ist doch das, was vor uns liegt. Das stimmt schon in Hinsicht auf die Vollendung. Aber indem Gott uns erwählt und vorherbestimmt hat, indem Jesus Christus in Liebe zu uns kam, sein Leben lebte und sein Evangelium gab, für uns starb und auferstand, ist bereits mehr geschehen als nur die Verheißung. Die Auferstehung Jesu ist der Beginn der Herrlichkeit. Die anlaufende Geschichte Gottes, der Anbruch der Herrlichkeit Gottes, liegt in der Auferstehung Jesu. Und indem wir zum Glauben kommen, indem wir auf seinen Namen getauft sind, haben wir Teil an seiner Geschichte. Nein, es stimmt nicht, dass wir nur mit Christus in der Taufe gekreuzigt wurden und die Herrlichkeit steht noch aus. Wir sind ihm übereignet als dem für uns Gestorbenen und Auferstandenen. Wir haben heute schon Gemeinschaft mit ihm. Wir haben jetzt schon Teil an seinem Leben. So sehr wir wissen, dass wir noch unterwegs sind. So sehr wir wissen, dass wir leiden. Und wer Römer 8 im Zusammenhang liest, der weiß auch, dass Paulus auf das Klagen, das Seufzen nicht nur der Kreatur, sondern auch der Gläubigen eingeht und diese Wirklichkeit nicht überspringt. Aber in diese ablaufende Geschichte hinein hat Gottes anlaufende Geschichte bereits begonnen. Dürfen wir dann unseres Heils gewiss sein in der Gegenwart? Ganz gewiss. Dürfen wir nur gewiss sein, aber nicht sicher? Nun, wenn wir unter Heilssicherheit verstehen, dass jemand leichtsinnig wird und verächtlich wird und sagt, mir kann ja gar nichts passieren, ich habe einen Fahrschein in den Himmel, was kümmert mich dann das Glaubensleben, dann ist das sicherlich ein Missverständnis. Aber der Unterschied von falscher Heilssicherheit und positiver, zugesagter Heilsgewissheit liegt nicht in der Stufe der Gewissheit, dass wir Angst haben müssen, dass wir es vielleicht doch nicht schaffen, sondern Heilssicherheit im falschen Sinne ist Selbstsicherheit. Wenn einer sagt, ich komme im Himmel an, ich bin viel zu gut, als dass ich zwischendrin aufgebe, andere mögen fallen, ich nicht, wir denken nur an Petrus, dann liegen wir schon auf der Nase, bevor wir richtig losgelaufen sind. Aber wir dürfen uns sicher sein der Liebe und Treue Christi. Ganz gewiss sind wir. Für die Gegenwart dürfen wir es auch für die Zukunft sein, auch für die Zukunft. Denn er hat uns zugesagt, dass er uns niemals mehr loslassen will. Seine Liebe ist voraussetzungslos und sie ist ganz treu. Aber kennen wir nicht Menschen, die aus unserer Mitte sich plötzlich distanzierten? Das kannten schon die ersten Christen. Ja, manchmal sogar waren die härtesten Gegner des Christentums aus der Mitte der Gemeinde herausgekommen und kannten deshalb auch alle Einzelheiten und konnten der Gemeinde besonders schaden. Die Antichristen und der Antichrist im Singular waren den ersten Christen schon bekannt. Freilich war da die Antwort der Apostel, wenn sie aus unserer Mitte herausgegangen sind und Christus so bekämpfen, dann werden sie wohl nie in Christus gewesen sein, dann werden sie nicht von uns gekommen sein, denn dann wären sie bei uns geblieben. Aber auch das andere gibt es, dass Menschen, obwohl sie losgelaufen sind und mitgesungen haben und mitbezeugt haben, dann doch ins Straucheln kommen, in einer Krise, in einer Anfechtung, durch moralisches Verhalten sich plötzlich distanzieren. Und da kann Paulus selbst in Grenzfällen und Härtefällen sagen, dass er nach seinem leiblichen Leben vielleicht sein ganzes Leben verwirkt in seiner Trennung. Aber wenn er wirklich dazugehört hat, wird Gott am Schluss ihn in seinem ewigen Leben heiligen und bewahren. Selbst solche Härtefälle wie 1. Korinther 5, dass jemand sich moralisch ganz vergeht, indem er eine Beziehung hat zu seiner Stiefmutter und lässt sich nicht davon abbringen, seine Verhältnisse zu ordnen. Selbst da hat Paulus noch die Hoffnung, nach seiner geistlichen Dimension, nach seinem ewigen Leben, wird er gerettet werden, so sehr sein leibliches Leben mit Gemeindeausschluss und der Trennung von Gott keine Perspektive hat. Denn Gott ist und bleibt treu. Kann ich Gott einmal loslassen? Das mag wohl sein. Mag es sein, dass ich Gott untreu werde? Das haben viele von uns schon oft erfahren. Eigentlich bedeutet dieser Weg zu dem Ziel der Herrlichkeit und der Vollkommenheit, dass wir immer wieder unterwegs einschlafen und es vergessen, dass wir weglaufen, dass wir mutlos werden, dass wir scheitern, dass wir uns versehren und Gott muss uns wieder abholen. Das Faszinierende ist, dass Gott uns immer wieder da abholt, wo wir gerade sind. Da kann sich einer 1000 Schritte von Gott weg entfernt haben. Es ist nur ein einziger Schritt, um zu ihm zurückzukommen. Denn Gottes Gnade holt mich ab, wo ich bin. Und wenn ich selbst noch gar nicht weiß, wie weit ich mich entfernt habe, Gott weiß schon, wo er mich abholt. Jetzt kann einer sagen, aber ich habe doch meinen eigenen Willen, ich habe meine Entscheidung und den traue ich in diesem Augenblick nicht. Nun, da mache ich euch allen, den Alten im Glauben, wie denen, die heute das erste Mal sich überhaupt auf solche Gedanken einlassen, den gleichen Vorschlag. Wenn du dir selbst nicht traust, dann trau doch ihm. Wenn du dir selbst nicht über den Weg trauen kannst, dann trau seinen Wegen. Und wenn du den Eindruck hast, dass du in deiner eigenen Hand nicht so richtig gut aufgehoben bist, dann gib dich doch in seine Hand. Und ich möchte ein Gebet sprechen, indem ich das für uns alle zugleich, wo immer wir gerade stehen, tun möchte. Dass wir dieser Liebe Gottes entsprechen wollen, indem wir uns lieben lassen. Dass wir dieser Erwählung ohne ersichtlichen Grund entsprechen wollen, indem wir ihn erwählen. Und dass wir dieser Treue antworten wollen, indem wir uns ihm anvertrauen. Ich habe mir als junger Christ selbst nicht über den Weg getraut. Und da erinnere ich mich dran, dass ich es mündlich und schriftlich so machte, wie wir es jetzt gebetet haben. Ich habe das Geschenk der Liebe Gottes beantwortet, indem ich mich selbst ihm schenkte. Dann gehöre ich nicht mehr mir. Dann bin ich bei ihm besser aufgehoben als bei mir selbst. Auch der Frommste von uns kann Anfechtungen kriegen in Krankheit und Alter. Niemand von uns weiß, was die letzten Worte sind, die er in diesem Leben sprechen wird. Ob eine Klage gegenüber Gott, einen Zweifel, ein Verlassensschrei. Wir wissen aber heute schon, was Gottes erstes und letztes Wort über dein Leben sein wird. In Jesus Christus. Wollen wir aufstehen und gemeinsam beten?